Herzlich willkommen beim Digi-Kompetenz-Podcast. Hier geht es um echte Inspiration rund um digitale Kompetenzentwicklung. Wir sprechen über Future Skills und die Transformation unserer Welt in den Bereichen Technologie, Nachhaltigkeit und Gesellschaft. Ihre Podcast-Hosts Anne Koak und Philipp Ramin begrüßen jede Woche inspirierende Menschen, die wirklich etwas zu sagen haben. Und das aus den unterschiedlichsten Sichtweisen der Wirtschaft, der Wissenschaft, der Politik und der Gesellschaft. Digi-Kompetenz. Lassen Sie sich von den führenden Thought Leaders jede Woche aufs Neue inspirieren. Produziert von i40.de.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie hören den Digi-Kompetenz-Podcast mit Anne Koak und Philipp Ramin.
Dann heute sprechen wir mit Dr. Katrin Krümer. Sie ist Vorständin Ressourcen bei der Bundesagentur für Arbeit und Beisitzerin im Vorstand vom Bundesverband der Personalmanager. Katrin hat einen Abschluss des Studiums der Betriebswirtschaftslehre in Köln gemacht. Sie hat einen Master in Public Administration der Harvard Kennedy School und hat promoviert an der Universität von Trier. 9 Jahre lang war sie Unternehmensberaterin bei McKinsey & Company, danach Geschäftsführerin für Personalfinanzen und Controlling in der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg der Bundesagentur für Arbeit, Vorsitzende der Geschäftsführung der DB Jobservice GmbH, Leiterin Personal- und Führungskräfteentwicklung bei der Deutschen Bahn AG und seit dem 1. Oktober 2022 nämlich Vorständin Ressourcen bei der Bundesagentur für Arbeit. Andrea Nahles, die Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit und Bundesministerin für Arbeit und Soziales, AD, sagte über Katrin, Katrin Krümer ist für die Bundesagentur ein doppelter Gewinn. Digitalisierung, Demografie und Dekarbonisierung verändern den Arbeitsmarkt. Wir werden den Menschen und Betrieben dabei zur Seite stehen, uns noch kundennäher aufstellen und als moderne, digitale, offene und lernende Organisation weiter stärken. Und wir werden uns selbst noch mehr als attraktive Arbeitgeberin zeigen, denn auch die BA spürt den Wandel am Arbeitsmarkt und steht im Wettbewerb um Fachkräfte, sagte Katrin selbst. Katrin hat ein paar Geheimnisse. Sie hat früher im Chor gesungen. Sie spielt aber kein Instrument. Sie ist Einzelkind zweier LehrerInnen und sie geht im Sommer sehr gern in die Berge auf Hüttentour. Herzlich willkommen, liebe Katrin.
Ganz herzlichen Dank.
Also Katrin, im Chor singen, da muss immer alles genau aufeinander abgestimmt sein, sodass es einigermaßen harmonisch klingt. Kannst du daraus Parallele für die digitale Transformation ziehen?
Das ist jetzt schon vielleicht ganz bisschen weit hergeholt, aber ein paar Dinge passen vielleicht auch zueinander, ne? Weil man muss sich schon irgendwie in so einer Gruppe ja zusammenfinden und es geht ums Gemeinsame. Ich glaube, das ist schon was, was irgendwie aus meiner Sicht auch die digitale Transformation tatsächlich prägt, eben das gemeinsame Lernen. Also ich habe eigentlich so am meisten mit der in Erinnerung den Spaß dabei, wenn wir neue Stücke eingeprobt haben. Und das funktioniert halt nur, weil alle irgendwie an einem Strang ziehen und da irgendwie auch aufeinander hören und sich auch gegenseitig Feedback geben. Ja. Am Ende, da habt ihr natürlich recht, muss es im Chor dann schon sehr präzise laufen. Ich glaube, da sind wir in der digitalen Transformation an ein paar Ecken auch toleranter, was Fehler, ne, und Ausprobieren und Experimentieren anbelangt. Und das ist ja auch gut so. Aber auch da haben wir natürlich Bereiche, wo wir am Ende wirklich ganz tollen, professionellen, überzeugenden Kundenservice liefern wollen. Und das ist ja auch wieder eine Art von Perfektion, ne?
Das ist ja super. Wenn man dann deinen Lebenslauf anschaut, Katrin, dann könnte man ja sagen, du bist Wiederholungstäterin. Also nach 7,5 Jahren wieder bei der Bundesagentur für Arbeit. Was genau fasziniert dich so an dieser Arbeit?
Also in der Bundesagentur? Eine Triple-Wiederholung, wenn ich so will, weil ich während der Zeit bei McKinsey die Bundesagentur für Arbeit auch beraten. Das war so eines eigentlich der wichtigeren Projekte, die ich da auch hatte. Also wirklich jetzt ist es fast wie so ein roter Faden, dass ich mich immer wieder mit der Bundesagentur für Arbeit auch beschäftigt habe, auch sehr gerne. Und ja, ich glaube, was mich einfach daran reizt, ist tatsächlich dieses Thema, Menschen in Veränderung zu begleiten, was ich finde, was so eine ganz wichtige Aufgabe in unserer Gesellschaft ist. und eigentlich in jeder Zeit ihre Bedeutung hat. Wir reden jetzt immer darüber, dass wir jetzt in der Transformation, dass es da ganz besonders wichtig ist. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, ist es immer wieder, ja, eigentlich ein Kernthema unserer Gesellschaft gewesen. Arbeit ist schon ein ganz wichtiges Thema, auch für Selbstwert und für Teilhabe auch in unserer Gesellschaft. Und das finde ich eigentlich so einfach von der Aufgabe her einen besonderen Reiz. Und dann muss ich sagen, habe ich immer wieder hier auch ganz viele KollegInnen kennengelernt, die wirklich für diese Aufgabe einfach brennen und die hier einen Zusammenhalt haben und eine Engagementbereitschaft haben, die schon auch was ganz Besonderes ist. Und das macht natürlich Freude, davon Teil sein zu dürfen.
Das stimmt. Also Stichwort Engagement ist immer ein wichtiges Thema. Philipp und ich waren ja hellauf begeistert, als wir recherchiert haben. Und wir fanden heraus, dass Nachhaltigkeit eine deiner besonderen Herzensthemen sind. Und dass es bei der Bundesagentur auch einen Nachhaltigkeitsrat gibt. Aber was uns noch mehr begeisterte, war nämlich, dass eine Arbeitsagentur in Berlin mit Solarenergie arbeitet und dass diese sich in der Sonnenallee befindet. Was für eine Rolle spielt für dich, Katrin, Green HR?
Ja, ich würde mal sagen, da kommen wir dann im zweiten Schritt dazu. Also wir haben tatsächlich jetzt für uns als Bundesagentur wirklich den Fokus gesetzt, zunächst mal wirklich den Fokus auf auch ökologische Nachhaltigkeit in den Bereichen zu setzen, die ich jetzt auch verantworte. Ne? Und da sind einfach das ganze Thema Strom und Heizung, das sind die zwei großen Bringer da jetzt erstmal. Ja? Und ich freue mich natürlich, dass wir darauf aufsetzen können, dass die Bundesagentur schon vorher entschieden hat, wirklich jetzt ausschließlich grünen Strom zu beziehen. Aber ihr habt das Beispiel ja gebracht, ja. Also beim Thema Photovoltaik und tatsächlich eben auch umzustellen auf Eigenproduktion von Strom, da haben wir schon noch Luft nach oben. Ich meine, wir haben momentan drei Anlagen laufen. Eine ist in der Sonnenallee, ne, wo ich ja gerade tatsächlich war. Haben auch den Plan, das jetzt auszubauen auf 50 in den nächsten Jahren. Aber das sind halt auch nur Teilbeiträge zu dem Bedarf, den wir auch als Bundesagentur haben. Insofern ist das einfach ein großes Feld, was wir gemeinsam jetzt tatsächlich in den nächsten, na, ich sag mal wenigen Jahren auch angehen müssen, weil als öffentliche Institution haben wir jetzt auch wirklich auch die Notwendigkeit und die Anforderung tatsächlich, uns bis 2030 klimaneutral zu organisieren. Das ist ja nicht mehr so viele Jahre hin. Das heißt nicht, dass es dann schon komplett greifen muss, aber wir müssen die Antworten bis dahin haben. Und insofern müssen wir an der Ecke wirklich Gas geben. Und ich möchte auch ehrlicherweise beim Thema, du hast ja auf HR angesprochen, auch da zunächst mal jetzt ein paar Grundlagen legen, die aus meiner Sicht jetzt wirklich wichtig sind und den Fokus mal zunächst auf das Thema legen, dass wir im Personalbereich, im HR-Bereich so gut wie möglich jetzt die Transformation der BA selbst auch begleiten. Denn die Aufgabe der BA für die Gesellschaft ist, die Transformation am Arbeitsmarkt zu begleiten. Und das können wir nur gut, wenn wir auch selber unsere KollegInnen so mitnehmen, dass sie praktisch eine solche Veränderung eigentlich möglichst vorbildhaft auch erleben, in der Art, wie wir damit umgehen, wenn sich Anforderungen verändern, wenn Neues zu lernen ist, wie wir das praktisch einfach auch vom HR-Bereich aus unterstützen. Und das ist jetzt mal der erste Fokus. Ich halte das Thema schon für wichtig, sich dann auch die Frage zu stellen, wie HR und Nachhaltigkeit zusammenpasst. Aber wie gesagt, das wäre jetzt zweite Welle.
Super.
Katrin, du hast schon gerade gesagt, es geht um eine ganz große Transformation, die einerseits sich sozusagen auf dem Markt in der Gesellschaft abspielt, aber die eben auch voraussetzt, dass ihr als Organisation diese Transformation mitgeht, im Idealweise vielleicht sogar proaktiv in dem Bereich seid. Was sind denn die Herausforderungen, denen du in diesem Prozess begibst? Es ist eine große Organisation, es ist vermutlich vergleichbar auch mit einer Konzernstruktur ein Stück weit. Aber was sind denn für dich so ein bisschen die großen Themen, an denen du dich da gerade festbeißt, um diese Transformation dann letztlich auch voranzubringen?
Also ich glaube, das erste ist mal, und da bin ich echt total dankbar für, dass ich mich da gar nicht alleine darum kümmere, sondern dass wir das wirklich als neues Vorstandsteam, ihr hattet ja Andrea Nades auch zitiert eben in der Einleitung, also das ist wirklich ein Momentum da, dass wir diese Veränderungen, die da anstehen, jetzt auch als gemeinsames Viererteam gestalten. Das ist übrigens aus meiner Sicht auch echt keine Selbstverständlichkeit. Da gibt's, habt ihr mit Sicherheit schon in eurem Podcast auch ganz andere Konstellationen gehabt.
Das Stichwort Silos
und so weiter. Ja. Und das finde ich echt total wertvoll. Ja. Und das heißt, dass wir das gemeinsam angehen und aus meiner Sicht auch nur gemeinsam gestalten können, weil ein paar Themen, die ich euch jetzt nenne, die liegen gar nicht unmittelbar jetzt in meinem Ressort, wenn ich mal so denken würde, oder ich kann sie auch nur zum Teil mitbefördern und insofern geht es auch nur zusammen. Und ein Thema, was jetzt für uns zum Beispiel wichtig ist, ist einfach diese Fragestellung, wie können wir jetzt praktisch die Serviceprozesse für unsere Kundinnen und Kunden, sei es Arbeitnehmerinnen in der Frage der Stärkung ihrer Beschäftigungsfähigkeit oder auch Arbeitssuchende, Arbeitslose, Arbeitgeber, Lehrerinnen, Jugendliche, Reha, ja, wie können wir praktisch diese verschiedenen Gruppen von Kunden jetzt aber nicht als Gruppe ansprechen, sondern wirklich in ihrer Individualität möglichst gut, ne, sozusagen unterstützen. Und das ist ja der wesentliche Veränderungsprozess gegenüber dem, was vor 20 Jahren mal die Reform der BA ausgemacht hat, wo wir mit Massenarbeitslosigkeit zurechtkommen mussten, wo wir ja in dem Sinne auch zielgruppenorientierte Antworten für größere Volumina finden mussten und es darum ging, irgendwie diese Mengen zu bewältigen. Jetzt geht es um eine möglichst individuelle Geschichte. Und da geht es um Fragen von, wie können wir tatsächlich wirklich aus der Perspektive unserer Kundinnen und Kunden unsere Serviceprozesse neu denken, digitale Angebote, wo die BA ja für den öffentlichen Sektor wirklich auch führend ist, einbauen. Was heißt das dann aber auch für die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden für Beratung vor Ort, in Präsenz? Wo möchte man eher digital, wo möchte man virtuell? Das sind Fragestellungen, die wir jetzt in einem Zusammenspiel von mit den Kollegen, die das operative Geschäft verantworten und ich mit der Organisationsentwicklung und Andrea Nades mit der IT nur gemeinsam bewegen können, beispielsweise. Aber eine andere Herausforderungsthema Demografie, habt ihr ja am Anfang genannt. Ne?
Ja.
Also auch wir kämpfen natürlich genau mit dem, wo auch alle Arbeitgeber, die wir unterstützen, damit kämpfen, nämlich sozusagen einer demografischen Herausforderung. Uns werden auch ein Viertel der Kolleginnen und Kollegen in den nächsten Jahren, also sind jetzt über 55 und werden uns dann praktisch in den nächsten absehbaren Jahren verlassen. Und das stellt uns natürlich auch vor die Frage, ja, wie positionieren wir uns am Arbeitsmarkt? Wie können wir da sichtbar werden mit dem, was wir als BA, als attraktiver Arbeitgeber auch bieten können? Was heißt das aber auch, muss man ganz ehrlich sagen, für unsere Prozesse und wo wir uns hinterfragen müssen, wenn insgesamt das Erwerbspersonenpotenzial kleiner wird, wo wir auch Automatisierungspotenziale nutzen müssen? Auch ein Thema, was Andrea ja immer wieder auch praktisch betont. Und insofern ist auch das ein Zusammenspiel von HR, aber eben auch der Frage, wie wir möglichst gute Services auch unseren Kundinnen und Kunden gegenüber aufstellen können.
Vielleicht an der Stelle mal ein bisschen, ja fast schon naiv gefragt, ist denn die BA in ihrer heutigen Struktur überhaupt für diese Aufgaben gemacht worden? Oder anders gefragt, sind die Aufgaben nicht eigentlich so, haben sie sich nicht so verschoben, dass man sozusagen fast noch radikal überlegen musste, wie so eine Organisation oder wie so ein Konstrukt aussehen sollte? Jetzt mal ganz laienhaft als Außenstehender ist das ja immer so ein bisschen eine Blackbox. Und ich glaube, viele sehen das so ein bisschen, wow, das ist diese große Organisation, man sieht überall da dieses das Gebäude auch und so weiter. Aber wie siehst du das oder was sind deine oder eure Überlegungen dazu?
Ich glaube, dass die BA sich ja in einem ständigen Veränderungsprozess über ihr ganzes Bestehen eigentlich schon befunden hat. Ja, wir sind ja gar nicht mehr so lange hin, bis wir 100 werden. Ne? Ja, das ist jetzt schon eine ganze Zeit der unterschiedlichsten Herausforderungen am Arbeitsmarkt, wo es auch immer wieder neue Antworten sowohl von Angeboten, die die BA gemacht hat, aber auch wie sie sich aufgestellt hat, gegeben hat. Und ich habe ja gerade gesagt, vor 20 Jahren waren das andere Antworten, als heute gefragt sind. Aber in den letzten Jahren ist natürlich auch schon einiges wirklich passiert im Sinne von Aufstellung von Teams, die jetzt zum Beispiel eben Beschäftigte unterstützen. Das gab es ja gar nicht vor 20 Jahren. Da gibt es jetzt also tatsächlich spezialisierte Beraterinnen und Berater, die sich an Beschäftigte wenden, die tatsächlich merken, es könnte vielleicht in einem Beruf unterwegs sein, der nicht bis an mein Alter heranreicht. Wie könnte ich mich weiterentwickeln, tatsächlich in tragfähigere berufliche Wege und das dann auch in der Qualifizierung zu fördern? Also da sind schon auch viele Dinge entstanden in den letzten Jahren und ich würde mal sagen, so grundsätzlich, was du ja meinst, ist praktisch, ne, also brauchen wir so eine Flächenstruktur, ne?
Breit, genau.
Ja. Und ich würde schon sagen, dass wir ja Menschen schon in einem ganz wichtigen, in wichtigen Fragestellungen auch helfen. Und da kannst du mit Sicherheit eine Menge digital machen, was sicherlich dazu führen wird, dass wir uns auch überlegen werden müssen, was bedeutet das denn dann für unsere Aufstellung? Also wo entwickelst du jetzt solche digitalen Angebote? Das ist natürlich stärker meist in einer gebündelteren Produktentwicklung natürlich, ne? Aber dann musst du gucken, wie kriegst du das Kundenfeedback gut rein, dass das auch tatsächlich up-to-date bleibt. Und auf der anderen Seite bin ich echt der Überzeugung, dass wir immer auch eine gewisse Präsenz vor Ort brauchen, weil die Menschen auch das persönliche Gespräch möchten und ein Beratungsgespräch zu ihren, wo herausgefunden wird, wo ihre persönlichen Stärken liegen, auf die man aufbauen kann, das ist jetzt mal in der Regel nicht virtuell. Ja, das wünschen die Kundinnen und Kunden sich übrigens auch nicht virtuell. Mhm. Das sind ja auch echt aktuelle Befragungen, die da klar hinführen, dass es bestimmte Elemente gibt, die wirklich in Präsenz gewünscht sind. Das muss aber dann auch erreichbar sein für unsere Kunden. Das heißt, wir werden schon in einer gewissen Form auch immer in der Fläche präsent sein müssen. Die Frage ist, wie? Fragestellung, die auch andere Organisationen gerade beantworten müssen. Ja? Ja, aber insofern geht es da eher um Gewichtungsverschiebung und um eine genauere Klärung, wo genau der Mehrwert ist von eher digitaleren oder auch Präsenzangeboten.
Sehr, sehr spannend, Katrin. Also du redest ja auch von einer ganzen Revolution eigentlich, von dem, was also innerhalb der Prozesse dann auch stattfindet über längere Zeit. Wie siehst du die Rolle von Führungskräften in der Zukunft? Wird sich das verändern oder wie verändert sich es gerade?
Also ich würde sagen, sie verändert sich schon gerade. Ich bin da echt dankbar. Die BA hat sich in den letzten Jahren ein Führungsverständnis erarbeitet gemeinsam, was stärker auf diese Ambidextrie setzt. Ne? Also praktisch das Tagesgeschäft wirklich gut zu managen, überzeugende Ergebnisse zu erreichen und die Strukturen dafür auch zu setzen als Führungskräfte. Und auf der anderen Seite eben tatsächlich den Blick in die Zukunft auch immer wieder dem Raum zu geben und ja, Menschen zu unterstützen, Menschen zu coachen. Und das ist, glaube ich, schon ziemlich herausfordernd, wenn man immer diese beiden Hände da so vor Augen hat, das wirklich hinzubekommen. Und es ist mit Sicherheit auch unterschiedlich relevant für verschiedene Funktionen, ja. Aber diesen Anspruch auch mit in die Zukunft zu denken, dem Raum zu geben, immer wieder sozusagen auch sich zu hinterfragen, zu überlegen, gibt es Dinge, die wir zukünftig noch besser machen können, um unserer Aufgabe noch besser gerecht zu werden, das ist schon aus meiner Sicht ein Anspruch, der jetzt sehr präsent ist und der schon hilft, um eine Offenheit für Veränderung auch zu erzeugen. Und ein weiteres Thema ist zum Beispiel, Vorbild wirklich im Lernen zu sein. Ja, da sind wir so gerade auf dem Weg. Da können wir auch noch einige Schritte gehen, würde ich sagen. Aber diesen Anspruch praktisch, eigenverantwortliches Lernen, und ich zeige das auch und bin da Vorbild. Ich gebe den Kolleginnen und Kollegen aber auch den Raum für dieses Lernen. Mache auch sehr deutlich, dass das eben auch für mich als Führungskraft gilt. Das ist für mich so ein zweites Element, was in so einer Phase echt wichtig ist und wo sich viel verändert hat. Ja.
Ich würde gerne nochmal bei diesem Thema der Transformation ein bisschen bleiben. Wir sind in vielen Unternehmen unterwegs und sprechen auch viel mit Entscheiderinnen und Entscheider und es ist mittlerweile auch natürlich eine Stimmung bei den Entscheiderinnen und Entscheidern, aber auch im öffentlichen Raum spürbar, dass man sagt, naja, viele der Probleme liegen darin, dass sozusagen die öffentliche Verwaltung nicht so richtig so zukunftsorientiert ist und nicht so richtig funktioniert. Und das sind ja mal sehr pauschale Aussagen und vielleicht tut man dann auch den Menschen so ein bisschen Unrecht, weil es gibt ja ganz, ganz engagierte Verwaltungsmitarbeiter und Verwaltungsmitarbeiter, die da richtig jeden Tag kämpfen und pushen. Wie schafft man es denn einerseits, dass man die Probleme, die es sicherlich hier und da noch gibt, auch löst und auch konsequent angibt, dass man nicht immer sagt, das ist der Flaschenhals, andererseits aber vielleicht auch das Image, die Außenwirkung ein Stück weit positiv auflädt. Natürlich schon unterfüttert mit Erfolgsergebnissen, aber dass man auch sozusagen dieses Bashing dann ein Stück weit natürlich auch in den Griff bekommt, weil es ist ja sicherlich auch eine Frage dann eurer Nachwuchskräfte, die ihr braucht, um dann auch eure Herausforderungen hinzubekommen. Also eigentlich sind es zwei Fragen so ein bisschen in einer, aber ich würde dir gerne mal überlassen, es ein bisschen zu antworten.
Ja, ich meine, ich glaube, dass wir so innerhalb dieses Bildes des öffentlichen Sektors noch eher an der glücklicheren Seite sind, weil die BA halt schon dafür bekannt ist, dass sie sich verändert hat und dass sie für den öffentlichen Sektor tatsächlich moderner aufgestellt ist und auch anders geführt wird, andere Rahmenbedingungen bietet, auch eben was Weiterentwicklung anbelangt und so weiter. Trotzdem merken wir natürlich auch, dass so dieses, ja, ich sage jetzt mal Klischee, ne, gegenüber dem öffentlichen Sektor auch natürlich bei uns durchaus immer wieder eine Rolle spielt und wir da auch ein bisschen in der Rekrutierung schon gegen ankämpfen müssen. Ich würde mal sagen, so generell praktisch gelingt es uns aber schon, viele Menschen für die Tätigkeit bei uns weiterhin zu überzeugen, und zwar auf den verschiedensten Ebenen. Zum einen, glaube ich, weil eben genau diese Aufgabe, ne, schon eine echt reizvolle ist, die Menschen einfach überzeugt. Und ich meine, viele Unternehmen müssen sich mit Purpose groß was ausdenken. Das ist nun hier wirklich nicht der Fall. Es liegt offen auf der Hand. Ja. Das hilft uns schon mal sehr. Die BA speziell, und da unterscheidet sie sich auch von vielen anderen Institutionen des öffentlichen Sektors, hat praktisch eine eigene Tarifvertrag und eine eigene Möglichkeit der Durchlässigkeit in der Personalentwicklung. Das heißt, wir sind nicht an dieses Laufbahnrecht, wir verbeamten ja nicht mehr, gebunden, sondern man kann sich sehr schnell und auch vielfältig bei uns entwickeln. Und das ist schon ein Unterschied gegenüber dem, was man teilweise sonst noch im öffentlichen Sektor in den relativ strikten Regelungen, ne, dieser Laufbahn, des Laufbahnrechts da tatsächlich und Dienstrechts findet. Das überzeugt natürlich schon und sorgt dafür, dass Menschen, die irgendwie Freude an Themen haben oder Freude an Verantwortungsübernahme, ob das jetzt in klassischer Führung ist oder auch in Projekttätigkeiten, wirklich schnell einfach auch den Rahmen bekommen, solche Verantwortung wahrzunehmen. Ja. Und das wollen wir aber trotzdem natürlich noch ein bisschen mehr nach außen stellen. Also er legt ja schon den Finger in die Wunde. Wir sind als Arbeitgeberin noch nicht so super präsent am Markt, weil wir das bislang nicht in dem Maße irgendwie nötig hatten. Wir merken jetzt erst seit kürzerer Zeit, weil einfach auch viel Mund-zu-Mund-Propaganda ist und so weiter, dass wir uns jetzt echt auch mal recruitingmäßig strecken müssen. Und dazu gehört natürlich auch eine andere Präsenz mit einer Arbeitgebermarke, die jetzt auch noch im Mai rauskommen wird und wo sich eben auch Kolleginnen und Kollegen wirklich als Testimonials auch bereit erklären, für uns auch als Arbeitgeberin sichtbar zu sein. Übrigens auch mit ganz hohen Bewerberzahlen, als wir das für Shooting aufgerufen haben. Also da merkt man auch, da ist schon viel irgendwie auch. Das sind mal, glaube ich, so die wesentlichen Dinge an der Ecke. Ne?
Katrin, also ich als Engländerin bin ja immer begeistert, wenn ich so neue Begriffe finde. Und als wir dich recherchiert haben, fanden wir auch einen, das geht ja auch nicht weg, in sich Verurlaubung. Das finde ich so toll, dass man Urlaub in sich machen kann. Kannst du erklären, was das genau ist?
Das ist ja in der Tat, also die Bedeutung hat es leider nicht. Nicht Urlaub in sich selbst. Könnte man wahrscheinlich unter so Themen wie sozusagen Wellness und so weiter da schon wieder auch was basteln. Nee, also das ist tatsächlich ein bisschen technischer Begriff. für diese Übergangsphase, die wir hatten, als wir aufgehört haben zu verbeamten. Und dann sind Kolleginnen und Kollegen tatsächlich auf einer bestimmten Stufe der Verbeamtung, ja, wie soll ich sagen, ist es praktisch eingefroren worden. Das nannte man in sich Beurlaubung und sie sind dann in einem tariflichen System weitergegangen in ihrer persönlichen Entwicklung, auch in der tariflichen oder außertariflichen, das ist ja dann das Interessante, Bezahlung. Ja. Und konnten praktisch, auch wenn sie zum Beispiel die formellen Kriterien für einen höheren Dienst gar nicht erfüllten, dann bei uns aber genau solche Entwicklungen nehmen. Also wir haben Leute, die sind ja auf der Ebene, also ich habe noch einen vor Augen unterm Vorstand jetzt bis vor kurzem gewesen, die haben eine reine Ausbildung gemacht. Solche Entwicklungen sind bei uns möglich. Das findet ihr sonst im öffentlichen Sektor nicht so. Ja. Und insofern ist das praktisch dieser Prozess, das wächst sich so nach und nach jetzt raus, ja, ne, sozusagen, weil das eben tatsächlich nur dieser Umgang mit unseren verbeamteten Kolleginnen und Kollegen betrifft.
Katrin, ich bin viel reißerisch unterwegs, also nicht reißerisch rhetorisch, sondern auf Reisen, muss man ja auch präzisieren. Und es fällt natürlich überall auf, gerade auch in Deutschland, man hat eine Gastronomie, hat eine Hotellerie, viele Dienstleistungsberufe, wo man überall hört, die Menschen sind weg. Also uns fehlen einfach die Leute. Und mir wird oft die Frage gestellt in dem Zusammenhang, ja, wo sind die eigentlich jetzt alle hingegangen? Also was ist da passiert eigentlich, dass es jetzt so bestimmte Bereiche so massiv getroffen hat, gerade auch nach Corona? Man hört immer, es sind andere Bereiche gewandelt, aber irgendwie sagen alle, dass die Leute weg sind. Also was ist da passiert? Kannst du da ein bisschen Licht ins Dunkle bringen? Weil ich glaube, da wird viel am Stammtisch und sonst wo auch immer drüber diskutiert, was da die eigentliche Situation ist.
Also ich bin ja jetzt eher für die internen Themen, insofern, ja. Aber da geht es mal so. Ich denke, dass Corona da tatsächlich einiges verändert hat in der Bewertung der Menschen, was Arbeitsbedingungen anbelangt. Ja. Und das geht ja nun gerade in den Branchen praktisch sehr besonders spürbar, die eben halt auch eine besondere Anforderung an zeitliche Verfügbarkeiten zu Randzeiten etc. stellen. Also Gastronomie hast du ja angesprochen. Ja. Und natürlich eben auch das Thema Bezahlung. Ja. Und Menschen haben natürlich in dieser Zeit gesehen, es gibt auch andere Möglichkeiten, wo sie auf ähnliche Gehälter manchmal mit auch nicht weniger attraktiv inhaltlichen Tätigkeiten kommen. Und da wir insgesamt natürlich jetzt eben schon beim Thema, Arbeits- und Fachkräftebedarf ja tatsächlich mit bis vor kurzem noch 2 Millionen offenen Stellen einen Arbeitsmarkt haben, können sich bei einem Arbeitnehmermarkt natürlich die Menschen dahin umorientieren, wo sie das Gefühl haben, dass sie Dinge vielleicht mit ihrem Privatleben, dem Familienleben besser vereinbaren können und wo vielleicht auch die sonstigen Rahmenbedingungen, die ja nicht nur immer unbedingt monetär sind, sondern manchmal auch an anderen Goodies drumherum überzeugt. Ja. So, und da, das glaube ich jetzt schon Markteffekte, wo man gucken muss, was heißt das jetzt für, ne, auch die Rahmenbedingungen, die eine Gastronomie bieten kann oder auch manche Handwerksberufe, die ja auch schon mit Dingen experimentieren, was weiß ich jetzt. Na, neulich irgendwie einen Bericht über eine Bäckerin gelesen, die jetzt praktisch auch versucht, weitgehend tagsüber eben, soweit es geht, schon vorzubacken und zu backen, um da, auch da praktisch mit den unattraktiven Arbeitszeiten zu einer Lösung zu kommen. Also so eine Mangelsituation führt ja immer dazu, dass eine Gesellschaft auch wieder überlegt, wie schaffen wir andere Alternativen praktisch und Möglichkeiten, um zum Ziel zu kommen. Aber wie gesagt, teilweise ist es natürlich eben auch eine Frage der Attraktivität der Konditionen. Ne?
Siehst du diese ganze demografische Entwicklung als eine der ganz großen Herausforderungen dann in dem Kontext Arbeitsmarkt? Weil es gibt ja auch da unterschiedliche Sichtweisen. Manche sagen, naja, jetzt mal ein bisschen cool down wird schon. Und für andere ist es das Thema schlechthin. Kann man da irgendwie eine pauschale Aussage treffen oder kommt es vielleicht auch einfach drauf an, auf Branche, auf Berufsgruppe, auf Qualifizierung?
Nee, für uns ist Demografie schon eine der absoluten Kernherausforderungen, weil ja auch alle Prognosen dahin gehen. Ihr könnt euch ja hier vom Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung die Prognosen anschauen. Es ist ja gerade noch mal eine aktualisierte, die noch mal ein bisschen mehr in die Zukunft geguckt hat und egal auf welcher Zeitschiene, ist immer deutlich, dass wir mehrere Millionen, ne, sozusagen Arbeitskräfte weniger haben werden, ob es jetzt 2030 oder noch darüber hinaus ist. Ja, so. Und jetzt geht es ja darum zu sagen, welche Hebel können wir in Bewegung setzen, um damit umzugehen. Ja, und das ist natürlich zum einen ist immer ein wesentliches Thema, einfach bei der Frauenerwerbstätigkeit voranzukommen. Entweder Erwerbstätigkeit an sich oder auch das Thema, jetzt hat schon noch überwiegend weibliches Teilzeit anzugehen, aber auch flexibler sein bei Älteren. Und aber auch da hat sich DBA ja jetzt positioniert und deshalb ist es für uns auch so wichtig beim Thema Zuwanderung. Ja, weil ohne Zuwanderung werden wir die Lücke auch nicht in Ansätzen oder nicht hinreichend, sagen wir mal so, füllen können. Und da sind wir schon sehr aktiv jetzt als BA auch zu sagen, das muss uns allen klar sein als Gesellschaft. Und dann brauchen wir aber auch eine entsprechende Willkommenskultur der Gesellschaft und eine Bereitschaft der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber natürlich, aber auch diesen Menschen aus Drittländern dann tatsächlich, das ist ja ein bisschen aufwendiger noch im Verwaltungsprozess, du hast es vorhin angesprochen, wird sich sicherlich weiter erleichtern, wenn das jetzt in größeren Mengen genutzt wird, aber eben auch in den Unternehmen dann praktisch dieses Invest zu leisten, die Menschen einfach zu integrieren und anzulernen.
Katrin, wir haben ja vor kurzem eine wundervolle Vorständin von Otto bei uns, die Kathi Ndola, die in Teilzeit ihre Position in, auf dieser Ebene führt. Und wir haben festgestellt, dass die Bundesagentur eigentlich schon auch ziemlich vorreiterisch unterwegs ist mit Programmen, was das dann auch fördern soll. Findest du, dass das eine der Hebel sein wird, um Frauen dann auch also mehr zu involvieren in der Wirtschaft?
Du meinst jetzt führen in Teilzeit, oder?
Ja, führen in Teilzeit, genau. Shared Leadership, glaube ich. Genau.
Ja, also es sind ja zwei verschiedene Sachen. Das habe ich nämlich jetzt auch, also habe ich gerade noch mal ein bisschen drüber nachgedacht, über das Thema. Grundsätzlich ja. Und wir als Bundesagentur brauchen das sogar noch mehr. Bei uns sind ja 72% Frauen. Also insofern ist es für uns schon wichtig, dass wir es Frauen ermöglichen, Führung wahrzunehmen. Sei es jetzt klassische Führung, aber auch fachliche Führung oder im Projekt. Ja. Also wir möchten schon, dass das wirklich eine Möglichkeit ist, auch in Verbindung mit sei es familiären oder auch anderen Themen sozusagen des Privatlebens wirklich Leadership ausüben zu können. Das gilt aber nicht nur für Frauen. Also wir wollen das ja auch Männern ermöglichen. Insofern immer für beide. Ich fand es jetzt ganz interessant. Ich war gerade noch mal in einem Austausch mit unseren Gleichstellungsbeauftragten, die das Thema ja natürlich auch sehr bewegen. Und war eher so auf der Schiene auch, dass ich eher für Jobsharing, ne, immer plädiert habe, weil ich irgendwie so dachte, das ist doch eigentlich ganz cool, dann ist man im Tandem und im Grunde genommen auch für das Team, da hat man eigentlich zwei, ne, sozusagen Führungskräfte und na klar braucht das alles eine Menge Abstimmung, aber wenn es mal läuft, habe ich das eigentlich immer als wirklich coole Pärchen sozusagen erlebt. Die hatten aber schon nochmal das Anliegen, dass das manchmal gar nicht so stabil ist und dann möchte auch eine Frau mal wieder aufstocken können, wenn die Kinder ein bisschen älter sind, dann geht das manchmal gar nicht so einfach, wenn man dann wieder auf Vollzeit gehen will und dann fliegen die wieder auseinander und haben sich stärker nochmal dafür eingesetzt, das eigentlich variabler zu sehen, ne? Also wirklich schon auch stärker in verschiedenen Elementen von Teilzeit und eben auch dann ein bisschen organisatorisch zu gucken, wie man vom Aufgabenvolumen da mit klarkommen kann. Und insofern, glaube ich, müssen wir wirklich das gesamte Spektrum da gut bedienen an der Ecke. Tun das aber auch. Also es gibt bei uns ja wirklich alles von verschiedensten Prozentteilen von Teilzeit, aber eben auch Jobsharing. Ich glaube, man muss dann jeweils gucken, was das beste Modell ist. Liegt uns aber tatsächlich am Herzen. Wir haben auch auf der ersten Führungskräfteebene also deutlich über 50%, aber wir wollen, dass das noch ein bisschen weiter nach oben hochwächst.
Es gibt ja aktuell auch, was heißt aktuell, schon seit einigen Jahren eine sehr lebhafte Debatte um die Frage, was ist eigentlich Arbeit? Auch natürlich gerade die jüngeren Generationen Y und Z haben da eine sehr eigene Sichtweise drauf und redefinieren das in Teilen für sich. Es gibt außerdem die Diskussion rund um eine, sagen wir, 4-Tage-Woche, 3-Tage-Woche. Ich würde sehr interessieren, wie ihr auf diese Diskussion draufschaut. Es ist ja einerseits eine sehr progressive Diskussion, andererseits eine, die natürlich dieses ganze Thema Mangel auch nochmal befeuert möglicherweise. Was ist da eure Sichtweise auf das Thema?
Also da spreche jetzt eher ich als Person, ja. Mhm. Ja, das ist halt genau wie du sagst, ist eine Ambiguität in dem Thema, ne? Wenn du es jetzt rein unter dem Thema 4-Tage-Woche im Sinne von Teilzeit siehst, dann ist das heute möglich. Und bei uns, wir haben ja eine Teilzeitquote weit, bei 44% oder so. Also das wird ja alles schon genutzt. Das ist aber ja nicht die 4-Tage-Woche, die du ansprichst, die ja häufig jetzt mit dem kleinen Goodie bei gleichem Gehalt, ne, oder Lohn sozusagen auch gefordert wird. So, und da muss man sich jetzt natürlich irgendwie fragen, wo stehen wir da auch tatsächlich in der Frage, was kann eigentlich die Nachfrageseite noch verkraften? Wird dann irgendwie ein Produkt oder eine Dienstleistung, kann die noch bezahlt werden oder können wir sie im internationalen Wettbewerb noch platzieren? Und ich glaube, das ist eine Frage, die vielleicht gar nicht nur bei uns in Deutschland geklärt werden muss, weil es ja ähnliche Diskussionen auch in anderen Ländern gibt und man einfach gucken muss, wie entwickeln sich da praktisch der Mangel an Arbeits- und Fachkräften und die Bereitschaft von Unternehmen, auf sowas einzugehen, insgesamt nicht nur in Deutschland, sondern auch global weiter. Und was heißt das dann einfach für die Kostenposition, die durch die Personalkosten eben auch eingehen? Also ich halte es nicht für ausgeschlossen. Ich nehme nur momentan in allerdings eher Branchen, die auch von der Marge ein bisschen mehr Luft haben, eine Bereitschaft da von sich aus auch solche Versuche zu machen. Wir sind da momentan jetzt im öffentlichen Bereich nicht die Vorreiter. Wir haben ja gerade auch den Tarifabschluss auch jetzt erst gehabt. Und ich muss auch sagen, wir haben selber auch Schwierigkeiten, zum Teil wirklich jetzt unsere Bedarfe zu decken, sodass das jetzt zumindest bei vollem Lohnausgleich in der jetzigen Situation sicherlich kein Thema ist, was momentan im öffentlichen Sektor aktuell mit Nachdruck betrieben wird. Ne?
Und Katrin, ich schreite über zum Thema Qualifizierungen, die man dann auch braucht im Zuge der digitalen Transformation, die digitalen Skills, wie man die so denglisch nennt. Da glaube ich, aus den ganzen Gesprächen, die wir geführt haben mit verschiedenen Menschen, kommt immer wieder heraus, dass wir mehr Geschwindigkeit brauchen in der Weiterbildung. Wie geht die Bundesagentur für Arbeit dieses Thema an, intern? Dass die Geschwindigkeit vorhanden ist und extern natürlich, wenn es auch weiß, wäre es auch super.
Genau. Ja, für uns ist, ich würde es mal so ein bisschen auf den engeren Bereich jetzt der Digitalisierung auch, vielleicht fangen wir damit mal an, weil das für uns ja ganz wichtig ist, wenn wir jetzt digitale Angebote für die Kundinnen und Kunden bereitstellen, dass unsere Mitarbeitenden auch damit sich vertraut fühlen und damit umgehen können und dazu auch beraten können, ja. Und da gibt es wirklich die verschiedensten Formate jetzt, weil wir einfach gemerkt haben, das ist kein Selbstläufer. Ja? Mhm. Das war so am Anfang nach dem Motto, man muss es nur bereitstellen, und wenn die Kunden das doch irgendwie cool finden, nutzen, und dann läuft es schon. Das ist nicht der Fall. Ja? Gerade bei sowas Sensiblen, wie wenn es um Geld geht oder auch um die eigene berufliche Zukunft, dann macht man also vielleicht noch so diese Themen wie sich informieren, Selbsterkundungstool und so weiter. Aber wenn es dann wirklich darum geht, welche berufliche Richtung strebe ich an und so weiter, dann ist das nicht mal eben. Und auch eben auch gerade bei Arbeitslosenmeldung oder auch Arbeitslosengeldantrag so. Insofern ist jetzt viel Energie reingeflossen zu sagen, nee, wir wollen das jetzt wirklich aktiv praktisch bringen. Und dafür müssen wir unsere Kolleginnen und Kollegen da wirklich in diese Customer Journey mitnehmen und das aus dieser Perspektive heraus denen näher bringen, ja, sodass sie dann auch tatsächlich aktiv dazu beraten können. Ich habe mir jetzt schon eine Reihe Agenturen mal angeschaut, wo das jetzt aber schön gemacht wird, wo die Kundinnen und Kunden, wenn sie praktisch bei uns ins Haus kommen, direkt das Angebot kriegen, wenn sie noch mal ein paar Minuten haben, dass sie herangeführt werden an die digitalen Angebote persönlich. Und unsere Erfahrung ist, wenn man das einmal gemacht hat und sich den Account eingerichtet hat und das einmal durchgelaufen ist, dann läuft es auch. Aber man muss so ein bisschen über diese erste Hürde kommen. Ja, ist übrigens genauso wie, ne, was weiß ich, beim Check-in oder so, wo ja auch ein paar Jahre jemand daneben stand und danach haben es dann alle irgendwie gekonnt. Ne? Und das merken wir bei uns aber auch. So, und ansonsten haben wir wirklich alles, was man so, ne, sich sozusagen auch vorstellen kann, natürlich an Lernwelt, an Selbstlernmöglichkeiten, an kleinen Videos, Snippets und so weiter, um praktisch da auch einzelne Lernbedarfe altersintegriert zu unterstützen. Da ist wirklich schon eine Menge da. Was wir schon nochmal ausbauen wollen, ist, dass wir das durch eine einfach noch ein bisschen individualisierbarere Learn Experience Plattform dann auch bereitstellen können. Da freue ich mich drauf, wenn wir dann hoffentlich auch in nicht so allzu ferner Zukunft da mal so weit sind. Aber auch so, wie es die Lernwelt jetzt schon bereitstellt, gibt es ein erkleckliches Angebot, da wirklich digitale Lernangebote zu haben. Ja.
Super. Katrin, die Zeit vergeht sehr schnell mit dir. Ja. Wir haben ein großes Spektrum an Themen schon adressiert und wir kommen am Ende unseres Podcasts immer zu zwei Fragen, die wir all unseren Gästen stellen und wir Gästen immer überlassen, wie sie die Fragen denn beantworten. Ich darf die erste Frage an dich stellen. Ich würde gern von dir ja so ein bisschen philosophisch, realistisch wissen, was sind eigentlich für dich so die drei Themen, die in nächster Zeit oberste Priorität haben werden? Und du kannst dir aussuchen, ob du das jetzt aus ganz persönlicher Sicht, aus Sicht der Agentur, aus Sicht, makroökonomischer Sicht, wie auch immer, beantwortest. Was sind für dich so die drei dringlichsten Prios?
Also das eine ist tatsächlich, diese Frage der internen Transformation gut zu gestalten. Das ist für mich wirklich eine Prio, weil ich echt überzeugt bin, dass wir das nur gut für die Gesellschaft leisten können, wenn die Kollegen es auch gut erleben. Ja. Mhm. Und dafür ist für mich schon eine Prio auch, dass es jetzt einfach geht darum, diesen internen Funktionen, die das machen, ja, also HR, aber auch Controlling, Infrastruktur, es geht ja auch um Räumlichkeiten für neues Arbeiten, ne? Ja. Und so weiter, dass wir da einfach ein gutes Teambuilding brauchen und irgendwie jetzt, ja, ich sag jetzt mal so ein Spirit, diese Transformation für sich auch als einen coolen Weg zu begleiten. Also würde man den Begriff Spirit und Teambuilding da tatsächlich nehmen. Und das dritte wäre schon das ganze Thema Digitalisierung für uns zu übersetzen, zum einen in dem, was wir hier besprochen haben, also einfach unsere Kolleginnen und Kollegen gut auf dem Weg zu begleiten mit Weiterentwicklungslernangeboten, aber für uns in den internen Funktionen auch echt alle Chancen zu nutzen und uns da tatsächlich gut aufzustellen und so ein bisschen auch den Nachholbedarf in diesem Thema jetzt wettzumachen.
Super, Katrin. Also ich komme jetzt mit der letzten Frage und auch wieder mal drei Themen. Wenn du jetzt eine Empfehlung abgeben könntest, drei Future Skills, die man unbedingt lernen sollte, welche drei würdest du wählen?
Ich würde vielleicht einfach erstmal sagen, lernen zu lernen. Ja, also das für mich immer das Wichtigste ist eigentlich Neugier und Lernen und immer diese Bereitschaft dran zu bleiben, gerade bei der Geschwindigkeit der Veränderung. Dann finde ich wichtig, so wirkliches, hierarchiefreies, übergreifendes Zusammenarbeiten, also Collaboration, wenn man so möchte. Und dann finde ich wichtig, das ist vielleicht eine Kombi aus der alten Kundenorientierung und irgendwie so analytischem Denken, aber ich würde es mal neu formulieren, als jetzt so richtig Daten aus der Kundenperspektive richtig gut nutzbar zu machen. Also so dieses, ne, mit Daten gut umgehen können, sie interpretieren können, aber immer mit dieser Perspektive, was sagen uns die Kunden? Das wäre, glaube ich, so das Dritte.
Die datenzentrierte oder die datengetriebene Kundenzentrierung. Vielleicht
ja,
ist das
so ungefähr. Das ist sehr schön. Wunderbar.
Liebe Katrin, es war ein wunderbares Gespräch mit dir. Vielen lieben Dank für deine Offenheit. Ja, ich glaube, das war heute auch für viele Hörerinnen und Hörer sehr, sehr aufklärend und sehr, sehr sinnstiftend. Ganz herzlichen Dank, dass du heute bei uns zu Gast warst.
Ganz herzlichen Dank an euch beide. Hat mir echt Spaß gemacht. Vielen Dank.
Also liebe Katrin, aber ich sage mal herzlichen Dank. Das war heute das Gespräch mit der Frau, die den Spirit der Transformation dann einfach vorantreiben will, die sich in der Sonnenallee offensichtlich ganz wohl fühlt und die datengetriebene Kundenzentriertheit da auch fördern will. Das war unser Gespräch heute mit Dr. Katrin Krömer, Vorständin Ressourcen der Bundesagentur für Arbeit. Und falls Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einen Vorschlag haben für jemanden, der ebenso faszinierend erzählen kann wie die Katrin heute, dann bitte einfach eine E-Mail unter podcast40.de. Und mit unserem Hashtag DigiKompetenzPodcast kann man verfolgen, was sich sonst noch alles bei uns im Podcast tut. Und diejenigen, die öfters dabei sind, die wissen es ja eh. Philipp und ich, wir machen Purzelbäume, wenn ihr das nächste Mal dabei seid. Wenn das wieder mal heißt, bleibt digital kompetent mit Philipp Ramin und Anne Kork.